Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Jessica Schwarzer, Börsenexpertin, Bestsellerautorin, Finanzjournalistin. Sie hat einfach einen unglaublich breiten Hintergrund zu dem ganzen Thema und sie hat ein neues Buch geschrieben, das heißt über die Psychologie der Börse, und ich freue mich riesig, dass wir da heute drüber sprechen können. Herzlich willkommen, Jessica.
Vielen lieben Dank, ich freue mich auch riesig. Es gibt im Moment kein Thema, über das ich lieber plaudere, und ganz ehrlich, das Timing von diesem Buch, es war nicht geplant, in solche Börsenturbulenzen reinzugeraten. Ich glaube, da kann man sich ganz gut auch mal mit Börsenpsychologie dann auseinandersetzen.
Ja, genau. Das Timing an sich ist ja auch sowieso so eine Sache an der Börse. Und dass du jetzt im Grunde so ein perfektes Timing hingelegt hast, das ist doch schon mal sehr gut. Das ist ja eben, wie gesagt, beim Thema Aktien und Co. nicht wirklich einfach. Und du hast ja schon viele Jahre über Börse und Geldanlage und Wirtschaft gesprochen und geschrieben. Was treibt dich denn dabei bis heute am meisten an?
Also mich hat diese Faszination für die Börse schon relativ früh gepackt, fast 30 Jahre her, Anfang meiner 20er. Ich war ja eine der ersten T-Aktionärinnen, also beim ersten Börsengang dabei, und war fasziniert von der Börse, und mich hat das irgendwie nie losgelassen, wobei ich eben, das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal im Podcast erzählt, doch eher so als Zockerin total gierig gestartet bin, und dann kam mein erster Crash, da war ich dann eher panisch, und irgendwie habe ich dann schon mich weiterentwickelt, zum Glück, von der Zockerin zur langfristigen Investorin, habe unterwegs meine Leidenschaft zum Beruf gemacht als Finanzjournalistin, und irgendwie habe ich diese Leidenschaft wirklich nie verloren, auch in ganz furchtbar schlechten Börsenphasen, die ja leider dazugehören, nicht. Ja, und ich finde es so schade, dass so wenig Deutsche wirklich an der Börse investieren, wenig Männer, aber noch viel, viel weniger Frauen. Und irgendwie finde ich dieses Trommeln für die deutsche Aktienkultur, ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und dazu gehören dann auch ab und zu mal neue Bücher.
Ja, perfekt. Und jetzt haben wir schon gesagt, es passt perfekt in die Zeit rein. Aber bis so ein Buch dann erscheint, ist ja ein bisschen Vorlaufzeit. Mhm. Wenn du jetzt zurückguckst, was war denn für dich und natürlich auch den Verlag, als ihr euch darüber ausgetauscht habt, was war denn der Auslöser für das Buch, jetzt über die Psychologie der Börse zu schreiben?
Ich wollte das Thema einfach nochmal aufgreifen. Ich finde das extrem wichtig. Das ist es klar, man muss einen langen Anlagehorizont haben. Breite Risikostreuung ist wichtig. Man braucht eine Strategie. Man sollte auf die Kosten achten. Also diese ganzen, was wir immer goldenen Regeln der erfolgreichen Geldanlage nennen. Aber da fehlt, finde ich, immer so ein bisschen dieses Nervenbewahren und eben, wie gehen wir mit Gewinnen und Verlusten um? Die ganzen Emotionen, die uns da an der Börse erwischen können. Und wir sind nun mal keine Roboter, wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Die einen können sie besser kontrollieren, die anderen schlechter. Aber wenn es um Geld geht, dann kochen die eben schnell hoch. Und da waren wir uns relativ schnell einig, oh ja, dazu noch mal ein Buch. Und das haben wir aber schon irgendwann im vergangenen Jahr festgezurrt. Dann habe ich mich ans Konzept gesetzt, wie das ja immer so ist, wie so ein Buch entsteht. Bei mir ist es ja schon mein achtes, ist mittlerweile diese konzeptionelle Phase, die viel längere, dass ich mir überlege, was passiert, was ist so der rote Faden, was passiert in welchem Kapitel, welche Studien kommen in welches Kapitel, welche Anekdoten. Dieses Buch ist ja sehr persönlich. Ich habe ja sehr viele eigene Fehler auch oder eigene Erfahrungen aufgeschrieben. Und das ist für mich mittlerweile fast die größere Arbeit. Das andere ist, kann man fast sagen, Malen nach Zahlen. Das ist für mich als Journalistin dann, klar, das dauert natürlich so 240 oder 250 Seiten runterzuschreiben, aber das ist nicht das, was die meiste Zeit bei mir in Anspruch nimmt. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, Weihnachten lassen wir es nicht erscheinen. Da gehen Finanzbücher einfach unter in all den Krimis und Kochbüchern. Das weiß ein Verlag besser als ich. Und dann haben wir gesagt, okay, Anfang Januar oder Anfang des Jahres, dann war es der 20. Januar, und es ging eigentlich kurz danach das Chaos los an den Märkten. Und da kochen ja dann auch die Emotionen hoch. Wir sehen das auf Social Media, wir sehen es in Medien ja auch. Ganz seriöse Medien sprechen auf einmal von Crashangst und von starken Schwankungen an Märkten. Ja, und das war irgendwie Zufall, aber ein perfektes Timing. Aber es ist ja wie an der Börse, da ist ja ein perfektes Timing auch eher Zufall.
Ja, genau. Und einfach diese Ausdauer, sich mit dem Thema zu beschäftigen und so weiter, wird dann einfach belohnt, indem nochmal
Ja.
das Timing einfach passt. Ja,
Ja,
so.
aber das ist schon schräg, wenn man sich da monatelang mit so einem Thema auseinandersetzt und das dann aufschreibt und bis es dann endlich soweit ist und das Buch rauskommt und wenn es dann so in die Zeit passt, dann staunt man dann schon ein bisschen.
Ja, genau. Und was ist denn für dich so eine zentrale Erkenntnis, die du dir wünschst, dass der Leser, die Leserin aus dem Buch mitnimmt?
Also einfach einmal diese Erkenntnis, dass wir eben Menschen aus Fleisch und Blut sind, dass wir Emotionen haben und dass wir die niemals abschalten können. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Dann eben auch dieses Bewusstsein, dass gerade wenn es um unser Geld geht, Emotionen relativ schnell hochkochen. Da hat man dann Verlustangst oder wird vielleicht auch total ja, gierig, wenn es super läuft, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Wenn es besonders hektisch und turbulent an den Börsen zugeht, verliert man ja auch gerne mal die Strategie aus den Augen, die langfristige Strategie und agiert auf einmal kurzfristig. Ich glaube, das ist uns allen schon passiert. Also dieses Wissen, was da passiert im Kopf, im Bauch, und dann das zu erkennen und vielleicht auch Regeln daraus abzuleiten, damit man seine Emotionen beim nächsten Mal besser kontrolliert. Weil, wie gesagt, abschalten geht nicht, kontrollieren geht aber eben schon ein Stück weit. Man wird immer wieder über den einen oder anderen emotionalen Fallstrick stolpern. Das lässt sich einfach gar nicht verhindern. Aber man sollte es so selten wie möglich tun. Und da hilft es, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und mit der eigenen Art, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Es gibt ja Menschen, die können Turbulenzen an den Märkten besser aushalten und andere, die komplett hektisch, fast schon hysterisch, panisch werden. Das hat ja auch ein bisschen was mit unserem Risikoprofil, unserem Anlegertyp zu tun. Aber sich darüber bewusst zu sein, das hilft schon sehr viel.
Genau, ich sage auch immer, man lernt sich nochmal neu kennen, wenn man
Oh ja.
Investorin wird. Ja, man kann vorher gar nicht unbedingt vorhersagen, wie man jetzt ist, man eher Team Gier oder Team Angst und so, ja, oder beides oder eher in der Mitte verhaftet oder verfällt ganz extrem in beides, je nachdem, in welche Richtung es geht. Was ist stärker ausgeprägt? Und ich finde das auch richtig spannend für die eigene Erkenntnis, wie ticke ich, weil das lässt sich nur sehr schwer, ja, vorhersagen. Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten mit irgendwelchen Spieldepots sozusagen, wo es jetzt nicht echtes Geld ist. Das klappt mal besser, mal weniger. Ist sicher jetzt nicht falsch, kann man machen. Aber wenn es dann um das eigene Geld geht, wie du gesagt hast, ja, das ist so spannend, sich selbst zu beobachten, wenn der Markt in die eine oder andere Richtung geht und umso wertvoller ist es eben, darüber Bescheid zu wissen, ja, und dann doch hoffentlich in so eine Reflexion reinzukommen und dem nicht irgendwie naiv ausgeliefert zu sein und sich hinterher zu wundern und aufzuwachen, um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht, ne? Panikverkäufe oder Gierkäufe, ja.
Ja, und es wird passieren. Das passiert jedem
Ja.
irgendwann mal. Das passiert auch den Profis. Aber das Wichtige ist halt wirklich, das zu erkennen und daraus zu lernen.
Ja.
Also aus Fehlern zu lernen. Das kann man auch bei der Geldanlage tun.
Ja. Definitiv. Also deshalb, ich denke, das Thema Psychologie ist so wichtig an der Börse. Und was ich aus der Bildung auch immer sage, wir können und müssen vielleicht auch gar nicht jeden vor jedem Fehler bewahren. Nur gerade bei der Psychologie gibt es halt auch so diese typischen Denkfehler, wo es einfach hilft, die zu kennen, ja. Dann
Ja.
muss ich nicht jeden Fehler selber machen. Wie du schon gesagt hast, Fehler sind grundsätzlich jetzt mal nicht schlimm. Gut ist, wenn man draus lernt, sich weiterentwickelt und so weiter. Aber so typische Denkfehler bei Privatanlegern ist ja im Thema Psychologie doch auch ja sehr sehr vorhanden. Was würdest du da rauspicken? Welche typischen Denkfehler bei Privatanlegern?
Also der typischste ist wahrscheinlich wirklich der vorhin schon genannte, dass man so in stürmischen Börsenzeiten, vielleicht sogar im Crash, komplett die eigene Anlagestrategie, den eigenen Anlagehorizont verliert und gar nicht mehr
Ja.
darüber nachdenkt, dass man noch eigentlich langfristig für 10, 20, 30 Jahre anlegen wollte und dann auf einmal auf so Turbulenzen mit Panik reagiert. Das ist, glaube ich, der weit verbreitetste Fehler. Ich glaube, Gier hat uns auch alle schon mal an der einen oder anderen Stelle gepackt. Das passiert ab und zu mal. Das muss auch gar nicht immer schlecht sein. Das kann ja auch funktionieren. Aber man sollte eben auch an der Stelle wissen, was man tut. Was ich super spannend finde, ist unser Umgang mit Gewinnen und Verlusten, weil wir nämlich da komplett irrational reagieren. Also wir sind total ängstlich und risikoscheu, wenn wir in der Gewinnzone sind. Und in der Verlustzone werden wir auf einmal total waghalsig und mutig. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber das liegt eben daran, dass wir uns natürlich über einen Gewinn freuen und den wollen wir nicht wieder verlieren. Und dann denken wir manchmal, okay, ich bin 10, 20, 30, wie viel auch immer, Prozent im Plus. Ich verkaufe mal lieber, dann kann ich diesen Gewinn nicht wieder verlieren. Da kommt diese Angst her, so eine Verlustangst, die man dann entwickelt. Anstatt zu sagen, ich lasse meine Gewinne laufen, das hat ja einen Grund, warum meine Aktie gut läuft, oder sie vielleicht sogar abzusichern. Nein, da kommt man dann gar nicht drauf. Man nimmt das Geld dann lieber mit, klopft sich auf die Schulter, alles super gemacht, alles gut gemacht. Und beim Verlust machen wir das ganz oft genau andersrum. Der erste Verlust ist immer der schlimmste. Übrigens nehmen wir Verluste 2,5 mal stärker wahr als Gewinne, auch wichtig. Also der erste Verlust ist immer der schlimmste und jeder weitere in gleicher Höhe ist dann so, nimmt so ein bisschen die Sensibilität, wie heißt das? Also wir sind dann nicht mehr so sensibel, wenn wir drauf gucken. Und dann irgendwann fängt man auch an, sich das schön zu reden oder zumindest zu erklären und kommt schon wieder die Erholung. Irgendwann fängt man an, es zu ignorieren und erst wenn man es gar nicht mehr ertragen kann, weil es vielleicht irgendwie, also man sagt immer, wir haben so ein Steinzeitgehirn, ja, und damals ein bisschen mehr zu essen ist zwar nett, aber ohne Kühlschrank konnte man es eben nicht konservieren. Aber wenn einem was von dem Essen weggenommen wurde, wird es eben ganz schnell lebensbedrohlich. Und so ähnlich funktionieren wir dann bei Verlusten, wenn sie zu hoch werden, dann ziehen wir aber eben viel zu spät die Reißleine. Waren also vorher total viel zu mutig, indem wir gesagt haben, wird schon wieder. Totaler Blödsinn. Also diesen Mechanismus, sich mal zu Gemüte zu führen, das finde ich schon echt total spannend und eben zu wissen, wir laufen im Jahr 2026 mit einem Steinzeitgehirn durch die Gegend.
Richtig, es ist immer noch der Säbelzahntiger, der
Genau.
irgendwie befürchtet wird, ja.
Genau
Und
der.
gleichzeitig auch dieses, naja, solange ich die Verluste ja nicht realisiert habe, kann ich eigentlich noch recht behalten, ne?
Ja, genau. Und das ist irgendwie so bescheuert, weil ich habe mich vor Jahren das erste Mal damit beschäftigt und da habe ich, weiß ich noch, einen Wutanfall gekriegt und habe wirklich gedacht, nee, das kann nicht dein Ernst sein, dass du so einen Mist machst. Und da habe ich auch einen Text geschrieben oder es war sogar auch ein Buch und habe dann einfach nur Word oder Pages, keine Ahnung, in welcher Welt ich da unterwegs war, zugeklappt und mich im Internet ins Depot eingeloggt und habe dann einfach mal so ein paar Verliereraktien, die ich seit Jahren mit mir rumgeschleppt habe, rausgeschmissen. Das Geld besser neu investiert. Es tut weh, weil man natürlich den Verlust realisiert. Das hat man schwarz auf weiß. Man hat eine Fehlentscheidung getroffen. Aber das gehört eben auch dazu. Und ich habe das witzigerweise im vergangenen Jahr, das schreibe ich ja auch im Buch, wieder mit einer Aktie gemacht, die lange im Minus war, die ich mittlerweile aber mit plus minus null verkauft habe. Das war Bayer. Die habe ich auch, da habe ich mich jahrelang geärgert. Und was habe ich getan? Ich konnte in meinem Depot einstellen, dass mir die Sachen, die am besten laufen, zuerst gezeigt werden. Dadurch rutschte Bayer immer aus dem Bildschirm raus. Das ist auch das klassische Ignorieren und Verdrängen und wird schon wieder, wurde zum Glück auch wieder, aber hat viel zu lange gedauert. Also das passiert einem immer mal wieder, obwohl man eigentlich weiß, wie es geht oder was da die Mechanismen sind. Aber ja, Mensch, nicht Maschine, kein Roboter.
Ja, genau. Und ist das auch der Grund? Also, wenn man jetzt die Menschen fragen würde, willst du rational investieren oder emotional, dann würden die meisten sagen, ja, nee, klar, rational, ich habe ja hier meine Strategie überlegt oder bin der und der Auffassung, wie auch immer, ne? Und dann, ja, nimmt das Ganze seinen Lauf und dann kommt es doch anders. Hat das dann vielleicht mit Erfahrung zu tun, dass man irgendwann das doch besser reflektiert und im ersten Mal vielleicht, obwohl man wirklich rational investieren wollte, doch auf der emotionalen Spur landet? Oder woran liegt das?
Ich glaube auf jeden Fall. Also der erste Crash ist definitiv der schlimmste. Ich habe drei schlimme miterlebt und es fühlt sich beim ersten Mal wirklich grauenvoll an, als ob einem jemand den Boden von den Füßen wegzieht. Man reibt sich nur noch die Augen und denkt, verdammt, kann das überhaupt nicht erklären, was passiert denn da? Und sieht auch nur noch das Drama und im Zweifelsfall verfällt man in Panik und verkauft. Beim zweiten und dritten Crash bin ich dann ruhiger geworden, hatte eben auch meine Investmentregeln beim zweiten noch nicht so streng wie jetzt. Und dann sieht man das auch eher als langfristiger Investor mehr als Chance denn als Risiko, weil ich kann ja günstiger nachkaufen. Das gilt jetzt nicht für jede Einzelaktie, aber definitiv, wenn man breit gestreut in ETFs oder Fonds unterwegs ist. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man Regeln für stürmische Zeiten festlegt. Für mich gehört das ganz klar zu einer Strategie dazu. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich investiere sehr langfristig, ich habe 80% Aktien, 20% Anleiheanteil im Depot. Das ist sehr sportlich auch, aber eben breit gestreut über ETFs. Und für mich ist ganz klar, wenn die Märkte so 20 und mehr Prozent abrauschen, vom Crash spricht man ja erst von 25%, vielleicht auch schon bei 15%, kommt immer ein bisschen drauf an, kaufe ich beherzt nach. Aber nur, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist. Also es wird kein Kredit aufgenommen, es wird kein Notgroschen aufgelöst. Nur, wenn was da ist. So eine Regel muss man natürlich dann auch umsetzen. Das fühlt sich nicht immer gut an. Also im Corona-Crash hat sich das ätzend angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Es ging danach auch noch kräftig weiter runter, nachdem ich nachgekauft hatte. Aber dann ging es ja auch ganz schnell wieder hoch. Also alles richtig gemacht. Das muss man dann emotional immer noch ertragen können, was man sich da überlegt hat an Regeln. Aber je mehr Erfahrung, das war ja auch deine Frage, man hat, desto besser geht das eigentlich. Aber wie gesagt, ganz frei von Fehlern ist man auch dann nicht. Mir passieren sie aber nur noch im Spielgelddepot. Da sind ja bei mir auch die Einzelaktien drin. Beim langfristigen Depot habe ich es im Griff.
Cool, also sich sozusagen, wenn die Emotionen geglättet sind, Regeln aufschreiben, sich
Ja.
überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, wie erreiche ich das? Und wenn es dann an den Märkten etwas heißer wird, sich nochmal diese Regeln anschauen, die
Und
man
stur umsetzen, ganz
und
stur.
nicht hinterfragen,
Ja.
keine neuen Entscheidungen treffen, sondern
Ja.
nur umsetzen.
Und
Ja.
ich finde solche Regeln, wenn man noch ein, ich habe ja so ein Spielgelddepot oder man, Spielgeld hört sich immer so nach Casino an, das ist gar nicht so gemeint, aber es ist ein Depot, wo ich mit kleineren Summen, und das meine ich mit Spiel, mit kleineren Summen ein bisschen waghalsiger unterwegs bin. Da sind Emotionen übrigens erlaubt, Gier ist da sehr erlaubt. Aber ich habe da eben auch meine klaren Regeln. Also erstmal die Summe, die eingesetzt wird, ist klar definiert und gedeckelt. Und da habe ich, denke ich mir eben, überlege ich mir bei jeder einzelnen Position, warum tue ich das jetzt? Und unter welchen Voraussetzungen steige ich aus oder bleibe investiert? Und das hilft wirklich. Also es hilft, wenn man da ein bisschen, ja, sich mal zurücknimmt und mal überlegt, auch vielleicht in der Vergangenheit, wann hat man Fehler gemacht, wo hat man zu früh verkauft, wo zu spät und warum. Also einfach mal ein bisschen selbst zu reflektieren. Das tut ein bisschen weh, aber es hilft für die Zukunft. Und nicht umsonst sagt ja Benjamin Graham, ein Wirtschaftsprofessor, der ist, glaube ich, schon 50 Jahre tot. Der war der Lehrmeister von Ron Buffett, der ja auch stramm auf die 100 zugeht. Hat mal gesagt, der größte Feind des Anlegers schaut ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen. Und das ist Psychologie pur. Ich mag auch einen Spruch eines Kabarettisten aus Österreich. Farkas heißt der gute Mann. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Das ist
Ja,
auch,
sehr
das ist
gut, ja.
Psychologie pur. Ja, das ist so. Wenn es
Ja.
um unser Geld geht, dann drehen wir halt schon mal ein bisschen durch.
Genau. Und ich würde aber noch mal einmal gerne, weil du es jetzt auch zweimal genannt hast und mir beim zweiten Mal bewusst geworden ist, vielleicht weiß gar nicht jeder, was damit gemeint ist, über den Unterschied zwischen Investieren und Zocken. Ja, du hast gesagt, du hast ein Spielgelddepot und du hast es auch kurz definiert. Also einmal hast du dein Investmentdepot, da bist du langfristig orientiert, da haben wir über die Regeln schon gesprochen, und dann hast du aber bei deinem Spielgelddepot eigene Regeln. Das heißt, willst du das nochmal ausführen?
Gerne.
Wir unterscheiden sehr bewusst zwischen Investieren und Zocken. Und wenn,
Genau.
ich sage das auch deshalb, weil oftmals ja auch, wenn politisch irgendwie argumentiert wird, wenn es um die Börse geht, wir sehr schnell beim Zocken
Ja,
sind.
ja, ja, ja.
Aber man kann ja sehr clevere und kluge und nachhaltig sinnvolle Dinge tun an der Börse. Man kann auch zocken, aber es ist ein Unterschied. Ja.
Ich würde sogar bei meinem Spielgeld noch nicht mal zocken sagen, bei meinem Spielgelddepot, sondern spekulieren auf bestimmte Trends, die aber ein bisschen kurz- oder mittelfristiger sind. Und es ist nicht die ganz heiße, schnelle Wette von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. So, also langfristiges Investieren heißt für mich breite Risikostreuung, hoher Aktienanteil, was ich aber bei ETFs tue. Ich beteilige mich an Unternehmen, ich beteilige mich an der Weltwirtschaft, an unserem Wachstum. Da sind natürlich dann auch Trends mit abgebildet, aber eben sehr langfristig. Und das ist für mich 10, 15, 20 Jahre, also wirklich sehr langfristig. Ich investiere auch regelmäßig über Sparpläne und eben, wie vorhin schon gesagt, wenn es mal runtergeht, kaufe ich ein bisschen nach, wenn Geld da ist. Das ist das eine. Aber es ist langweilig. Ich habe zwar 80% Aktienanteil, aber über ETFs, es ist langweilig. Also das ist natürlich schön, wenn man sieht, wenn es hochgeht, ein bisschen weniger schön, wenn es runtergeht, aber am Ende sind ETFs langweilig, wenn man bei diesen breit gestreuten bleibt und jetzt nicht auf Themen oder Branchen setzt. Aber ich habe ja eine Leidenschaft für die Börse und ich möchte ja auch ein bisschen Spannung und ich möchte mal was ausprobieren und das tue ich dann eben mit einer sehr viel kleineren Summe im Spielgelddepot. Das geht auch schon mal in die Hose. Das geht aber auch ganz oft gut. Und dann bin ich da mal ein paar Monate drin oder vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei. Manchmal aber auch ganz lange, weil es einfach läuft. Aber das ist eben schon ein ganz anderes Risikoprofil, was ich da fahre. Da gehe ich ein bisschen stärker ins Risiko. Da ist mal eine Einzelaktie drin. Da ist mal ein Themen-ETF mit geringerer Risikostreuung drin. Und das ist der Unterschied. Zocken würde ich dann wirklich schon wieder sagen, wenn man so richtig rein und raus und kurze Trends und eher so ein bisschen Casino-Mentalität. Das ist es nicht. Und dieses Zocken ist auch nicht das, was ehrlich gesagt die Bundesregierung mit einer Aktienrente oder jetzt dem Altersvorsorgedepot vorschlägt. Da, auch wenn es Politiker aus der Opposition gibt, die diesen Unsinn verbreiten, da geht es auch um langfristige Geldanlage, langfristigen Vermögensaufbau. Da geht es um breite Risikostreuung. Das ist dieses Investieren und nicht zocken und noch nicht mal spekulieren.
Genau. Nein, da kann man auch wirklich nur dankbar sein, dass das mittlerweile auf der politischen Agenda angekommen ist, das Thema, weil wir haben überhaupt gar keine andere Chance. Wir werden jetzt nicht abdriften in Politik, aber genau, das nur noch mal so gesagt. Das hat nichts mit Zocken zu tun, auch wenn es dann immer sehr gerne irgendwie schnell das Wort in den Raum geschmissen wird, wenn es um die Börse geht. Ne? Wir haben jetzt schon einiges zu den Regeln gehabt. Wenn jetzt jemand noch ganz am Anfang steht und noch gar keine Erfahrung hat, also was sollte denn eine Anlegerin, ein Anleger tun, wenn sie oder er jetzt vor der ersten Investition steht?
Also man macht sich erstmal Gedanken, wo steht man überhaupt? Also was habe ich für ein Budget? Habe ich einen sicheren Job? Wie viel kann ich überhaupt im Monat oder auf einmal anlegen? Damit geht es erstmal los, diesen Status quo zu ermitteln. Dann ist es aber auch wichtig, und da kommen wir schon ein bisschen in Börsenpsychologie, was bin ich denn für ein Anlegertyp? Also wenn ich bisher immer nur gespart habe mein ganzes Leben und beim Blick auf die DAX-Tafel einen Schweißausbruch kriege, weil da geht es ja hoch und runter. Langfristig übrigens eher hoch als runter, aber das vergisst man dann gern mal. Dann ist es wahrscheinlich eine kleine Summe, mit der ich starte an der Börse, weil ich das sonst nicht aushalte. Bin ich aber jemand, der da eigentlich keine Angst vor hat und glaubt, das schaffe ich und ich kann dieses langfristige Denken und ich will ja langfristig was aufbauen, dann ist es vielleicht eine bisschen höhere Aktienquote für den Anfang. Sicherlich nicht unbedingt meine mit 80%, weil das ist schon wirklich sportlich. Aber vielleicht ist man da bei 50%. Also erstmal sich über seinen Anlagehorizont auch, Entschuldigung, über das Risikoprofil, Anlegertyp Gedanken zu machen. Bin ich da eher konservativ unterwegs, eher ausgewogen oder eben so chancenorientiert und sportlich wie ich? Und dann kommt natürlich auch der Anlagehorizont ins Spiel. Ich bin der Meinung, Aktien mindestens 10 Jahre, auch bei breiter Risikostreuung. Ich weiß, es gibt auch Experten, die sagen 5 Jahre, das ist mir nicht langfristig genug. Ich würde eher 10 und mehr. Ich bin auch der Meinung, es gehört kein Geld an die Börse, was ich in den kommenden 10 Jahren brauche. Also wenn ich in 5 Jahren ein Haus bauen will oder kaufen will oder eine Wohnung, kann ich das Geld jetzt einfach nicht mehr an der Börse investieren. Wir wissen nicht, ob es knallt oder nicht zwischenzeitlich. Wir haben alle keine Glaskugel, das ist ein bisschen blöd, ist aber so. So, das wäre mir zu heiß. Also 10 Jahre mindestens. Und dann kommt man natürlich zur Strategie und da sind diese Grundregeln ganz wichtig. Also Risikostreuung, nicht nur ein oder zwei Aktien, sondern lieber ein Fonds ETF und damit dann Dutzende, manchmal sogar Hunderte oder Tausende, damit man eben Verluste von einzelnen Aktien gut abfedern kann. Das ist wichtig. Dann müsste man sich vielleicht auch überlegen, will man einfach nur breit gestreut nie bereut, wie man so schön sagt, und nimmt ein weltweites Portfolio, also ein MSCI World oder ein MSCI All Country World. Oder will man schon ein bisschen ausgefeilter, vielleicht eine Dividendenstrategie oder europäische Aktien übergewichten. Also so ein bisschen Strategie braucht man schon. Das muss am Anfang noch nicht sehr kompliziert sein. Muss es übrigens später auch nicht. Also da reichen ganz einfache Produkte, ganz einfache Strategien. Und dann heißt es loslegen. Dann überlegt man sich noch, will man das über einen Sparplan machen oder über eine Einmalanlage oder kombiniert man beides? Und dann kommen wir aber schon an diesen Punkt Ruhe bewahren und sind wieder ein bisschen bei der Psychologie. Also sich da auch schon mal zu überlegen oder aufzuschreiben, einfach nur, ich investiere langfristig, ich investiere mindestens für 15 Jahre, ich verkaufe in einem Crash nicht, ist für den Anfänger auch schon okay als Regelwerk. Und dann versucht man sich dran zu halten. Das muss nicht immer klappen. Wir hatten es ja gerade schon, der erste Crash ist der schlimmste. Aber so, finde ich, kann man ganz gut starten. Und man kann natürlich mein Buch auch schon lesen, kleiner Werbeblock. Aber ob man das als blutiger genau. Anfänger, der den allerersten ETF kauft, machen muss, ist vielleicht too much.
Ja. Ja, weil also der erste Schritt, der hat ja auch schon ganz viel mit einem selber zu tun, den du jetzt so ausgeführt hast. Es gibt ja auch oftmals, sag mal, Vorbehalte gegenüber Rendite ist negativ und so weiter. Und an der Stelle gesagt, wir haben ja heutzutage wirklich viele Möglichkeiten anzulegen. Wir können auch nachhaltiges Portfolio aufsetzen und so weiter und so fort. Also da gibt es viel mehr Möglichkeiten als noch vor, ja, 10, 15 Jahren. Das hat die letzten Jahre unglaublich zugenommen. Und von daher kann man da schon sozusagen schauen, wer bin ich eigentlich, was ist mir denn wichtig? Und dann im Grunde ja loslegen mit dem alles, was du gesagt hast. Jetzt hast du auch gesagt, hier der erste Crash ist der schlimmste. Ja? Mhm. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der investieren will, aber der große Angst vor Verlusten hat?
Da bin ich ganz klarer Fan von ETF und Fondssparplänen. Einfach monatlich, man kann das ja schon teilweise mit einem Euro im Monat, ob das jetzt Sinn macht, kann man irgendwie diskutieren, aber man kann es mit ganz kleinen Summen anfangen.
Ja.
Und kriegt dann erstmal ein Gefühl für die Börse und kriegt ein Gefühl für Schwankungen und was das mit einem macht.
Ja.
Und ob man das jetzt mit 10 Euro im Monat macht, 25, 50, 100 oder einem Vielfachen davon, ist ja total wurscht. Je mehr natürlich, desto besser für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber dass man einfach mal anfängt. Einfach mal anfangen und gucken, wie fühlt sich das an, was macht das mit mir? Und ehrlich gesagt, eigentlich sollte man so einen Fondssparplan oder ETF-Sparplan abschließen und gar nicht mehr so oft drauf gucken. Vielleicht nur einmal im Jahr, weil dann freut man sich nämlich in der Regel, wenn es nicht gerade geknallt hat. Und sich nicht verrückt machen lassen von diesem täglichen Auf und Ab, weil das, ich bin großer Fan der Börse vor 8 in der ARD, die machen einen super Job, aber ich bin eigentlich kein großer Fan davon, sich jeden Tag diese DAX-Kurve anzugucken. Also ich natürlich schon als Journalistin, aber als Privatanleger sollte man gar nicht jeden Tag dieses Auf und Ab verfolgen. Das tut man natürlich trotzdem, weil Psychologie, wir sind ja investiert, es geht um unser Geld, aber eigentlich machen wir uns damit unnötig verrückt. Eigentlich kaufen, liegen lassen und irgendwann mal wieder draufschauen oder eben ETF-Sparplan abschließen, einfach laufen lassen. Man hat dann noch den sogenannten Cost-Average-Effekt. Man kauft viele Anteile, wenn die Kurse niedrig sind. Also auch noch ein Vorteil, wenn es mal runtergeht, und weniger Anteile, wenn sie hoch sind. Also da bin ich ganz, ganz großer Fan, gerade für Anfänger, gerade für Menschen, die Angst vor den Schwankungen haben, Angst vor Verlusten haben. Sensationell.
Genau, und das Schöne ist, man kann ja auch schon einiges automatisieren. Also ein Vorteil ist der Cost-Average-Effekt, ein anderer Vorteil, den im Grunde nahezu jeder Broker bietet, ich kann auch eine Dynamik hinterlegen. Mhm. Also das heißt, ein Jahr ist schneller vorbei, als man denkt. Und dann macht es natürlich Sinn, die 100 Euro mal anzupassen, vielleicht auf 100, 200, 300, 105. Man kann es ja jederzeit zurückdrehen, hat keinerlei Nachteile, wie vielleicht beim Versicherung oder sowas. Das ist ja schön flexibel, aber die Kehrwende ist eben auch, ich muss mich dann halt auch drum kümmern, und das kann man dann eben ja auch schön einfach mit angeben, und dann wird es automatisch erhöht, und wenn es einen stört, dreht man es halt wieder zurück, ne, wenn es dann doch eben nicht passt.
Was ich eben so schön finde, auch beim Sparplan, man muss sich ja überhaupt nicht dieses, wir hatten es am Anfang von Timing und Time, also es ist ja so, Timing funktioniert nicht, ich werde den tiefsten Punkt nicht finden und den höchsten zum Verkaufen auch nicht. Genau. Und ich kann beim Kursrücksetzer von 20% sagen, so jetzt gehe ich rein, das ist meine Regel, aber das ist ja keine Garantie, dass es nicht auch noch bis zu 30% runtergeht.
Ja.
Aber Und das ist natürlich mit einem Sparplan so herrlich automatisiert. Es wird einfach am
Ja.
1. oder am 5. gekauft. Punkt. Egal, ob ich
Ja.
muss mir nicht Gedanken machen am 30. Ist morgen der richtige Tag oder übermorgen oder war es eigentlich
Ja.
gestern? Also man schaltet das komplett aus und das ist natürlich super. Man braucht sich keine Gedanken zu machen, man lässt das Ding laufen. Und ich habe übrigens früher, da muss man natürlich selber eingreifen, als ich noch festangestellt war, wenn es eine Gehaltserhöhung gab, habe ich immer den ersten Gehaltszettel in Anführungsstrichen, das ist ja heute alles digital, abgewartet. Geschaut, was ist denn netto mehr? Und die Hälfte davon wanderte gleich in meinen Sparplan,
Ja.
beziehungsweise ich habe 9 abgeschlossen, damit ich mich gar nicht erst an den Geldsegen erinnere. Quatsch, gewöhne, nicht erinnere. Und
Gewöhne, ja.
super. Also das habe ich immer gemacht. Und also da kann ja jeder für sich selber sich Regeln überlegen, aber wichtig ist erstmal so ein Ding abzuschließen und loszulegen.
Genau, also das sage ich meinen Studis auch, weil die haben ja auch einen riesen Gehaltssprung in der Regel, ne? Wenn
Ja.
das Studium mal zu Ende ist, das erste Gehalt, dann direkt erstmal mit 80% nur zu rechnen, also sowohl die Wohnung auf die 80% nur einzukalkulieren, ne?
Auch super,
So,
ja.
dann, und dann, wie du sagst, das ist ja auch Psychologie. Nach 3 Monaten ist das im Grunde egal in einem bestimmten Rahmen, aber egal, wie viel man verdient, weil man spürt es nicht mehr so, ja. Und wenn ich dann direkt bis zum sozusagen 100% verplane, ja, dann könnte es halt schwierig werden, wenn ich auf einmal merke, ich wollte ja auch noch Vermögen aufbauen, ja. Und wenn man direkt so tut, als hätte man nur 80% des neuen Gehaltes, dann fühlt sich das doch ein bisschen entspannter an.
Ja, und ich habe es halt so gemacht, dass ich immer die Hälfte von dem, was es mehr gab, dann sofort
Genau, ja,
weggeschaufelt
perfekt,
habe. Ich habe mich
ne?
gar nicht dran gewöhnt an diese Gehaltserhöhung, sondern nur an
Ja.
Teil der Gehaltserhöhung. Das ist
Ja.
einfach super.
Ja, genau. Und ne, Studi sozusagen so und dann Berufstätige finde ich mega, weil das ist ja genau das Gleiche. Es gibt eine neue Summe und dann wird aber erstmal schön das Depot gefüttert.
Genau.
Apropos entspannt, Untertitel ist ja 20 zeitlose Lektionen über Börsenpsychologie, so wirst du ein besserer, in Klammer, und entspannterer Anleger. Was ist denn aus deiner Sicht, oder was bedeutet es für dich, entspannt anzulegen? Kannst du das so in ein, zwei, drei Sätzen ausführen?
Also es ist erstmal, dass das Risiko, was ich eingehe, zu mir passt. Und
Ja.
also da sind wir wieder bei diesem Anlegertyp-Risikoprofil und so weiter. Das ist schon mal sehr wichtig. Dieses langfristige Denken ist auch sehr wichtig. Das nimmt nämlich auf diesen Druck. Und ich bin ja ein großer Fan des Aktiendreiecks für deutsche Aktien, des Renditedreiecks für deutsche Aktien, so heißt
Rendite,
es
ja.
richtig. Je länger, desto grüner. Es hängt hier auch immer. Und da gibt es noch
Ja.
eine zweite Seite, die ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, wo man mal sieht, wie kurzfristig die Gewinne und Verluste ausfallen können. Das ist gigantisch, von minus 40 bis plus 80% bei einem Jahr. Und wie schnell sich das dann annähert, und man auf einmal bei 10 Jahren, glaube ich, nur noch 2,3% Verlust pro Jahr gemacht haben könnte, wenn man die schlimmste Phase erwischt hat, aber einfach
Ja.
riesig viel Gewinn. Und ich glaube,
Ja.
solche Grafiken sich ab und zu mal anzugucken, gerade in stürmischen Zeiten, das hilft auch. Und das Dreieck und auch die zweite Seite ist auch alles so herrlich grün, beruhigt sowieso.
Ja, stimmt, genau. Nein, da bin ich auch ein großer Fan vom Deutschen Aktieninstitut, ne? Mal, die geben das einmal im Jahr raus für den DAX und ich glaube, seit einiger Zeit auch für den MSCI World,
Und
meine
für den
ich, ne?
Euro-Stocks machen sie es auch, genau.
Eurostoxx
Also,
jetzt
und es gibt
auch?
es auch noch
Okay,
für
gut.
Fonds-Sparpläne, ETF-Sparpläne gibt es das auch, also für Sparpläne.
Ja.
Also,
Und
das
nicht
ist super.
Einmalbeträge. Ja. Genau. Und das erlebe ich auch selber, dass das oftmals so ein Aha-Moment ist. Und das hilft dann aus dieser einen Situation, wo es irgendwie vielleicht ein bisschen eng sich anfühlt, doch dann wieder einen Horizont in den Blick zu nehmen.
Auf
Und
jeden Fall.
ja. Ja, grundsätzlich gibt es aus deiner Sicht noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch Anlegerinnen, Anlegern mitgeben möchtest?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was wir uns immer einfach wirklich im Kopf haben müssen, es gibt keine Chance ohne Risiko und auch kein Risiko ohne Chance. Also es ist einfach ein Zusammenspiel. Und dann ist es eben total wichtig, dass wir dieses langfristige Denken haben und dass wir Risiken bewusst eingehen, aber auch immer daran denken, dass wir damit auch eine Chance haben. Und wer nur spart, kommt ja kaum über die Inflationsrate mit seiner Rendite. Das heißt, das Geld verliert oder arbeitet eben einfach gar nicht, verliert an Wert oder arbeitet nicht. Also ich glaube, das muss man sich auch noch mal überlegen. Und es gibt keine super sichere Geldanlage komplett ohne Risiko. Das gibt es nicht.
Ja, genau. Risiko und Rendite gehören zusammen. Risiko ist erstmal nichts Schlimmes, ja, sondern es gehört mit zum Spiel dazu. Und in dem Fall, wie du sagst, können wir uns eben auch perspektivisch auf eine Rendite freuen, die nicht da wäre, wenn wir Risiko ausschließen würden. Die
So
ist
ist
dann
es.
halt einfach nicht da, gerade wenn man die Inflationsrate noch gegenrechnet. Und das müssen wir in diesen Zeiten auch wieder ganz besonders im Blick haben. Aber auch grundsätzlich in Bezug auf Vermögensaufbau, Rentenlücke, da kommen wir nicht ohne renditebehaftete Anlagen aus, zumindest das Gros der Gesellschaft nicht. Wer jetzt sehr weich gebettet ist, okay, aber für die meisten ist es ein ganz attraktiver Weg raus aus diesem Mangeldenken, aus diesen Rentenlückendenken hin zu, hey, was ist denn da an Möglichkeit auch über die nächsten Jahre noch? Das macht mich nämlich immer so verrückt, dass viele ja im Grunde über die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch was aufbauen könnten. Die Produkte sind da, wir haben die Möglichkeit, viel einfacher als je zuvor. Wir haben kostengünstige Varianten, wo man wirklich schauen kann, wie möchte ich mit dem Thema umgehen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, machen es aber leider noch viel, viel zu wenige.
Das
Und
größte
deshalb,
Risiko ist, nichts zu tun.
ja, genau. Und deshalb freue ich mich da auch, dass wir da, dass du dich so engagierst und dass wir das auch in Teilen gemeinsam machen. Du bist ja auch Investorin bei der neuen Finanzwelt. Wir stellen uns die neue Finanzwelt ja auch in Teilen etwas anders vor als die heutige, vor allen Dingen auch weiblicher.
Auf jeden Fall.
Und das vielleicht auch nochmal gesagt, das hast du ja auch schon oft angebracht. Die Studien zeigen ja, Frauen, die an der Börse aktiv sind, sind tatsächlich erfolgreicher als Männer. Dazu gibt es wirklich wissenschaftliche Studien und das ist gar nicht so wenig.
Und die verlieren viel weniger oder viel seltener die Nerven im Crash als Männer. Also so viel zum Thema emotionales Geschlecht an der Börse sind das eher die Männer. Die sind ja auch viel gieriger als Frauen.
Das ist so spannend, das ist so spannend, genau. Frauen, die an der Börse aktiv sind, sind häufig besonnen, bleiben bei ihrer Strategie, ja.
So ist es.
Und dieses Hin und Her Taschen leer und so weiter, das ist eher bei den Männern zu sehen. Und daher kommen natürlich, das ist kein Hexenwerk, sondern daher kommen dann eben auch die besseren Ergebnisse. Weil wir können vielleicht nicht jeden vor jedem Fehler bewahren, muss auch nicht so sein, aber diese systematischen Fehler, das machst du ja auch mit deinen Büchern und mit deinen Veranstaltungen, Vorträgen, ja. Wenn man die kennt, dann ist ja schon mal ganz, ganz viel auch gerettet. Und ja, man kann immer noch Fehler machen, aber daraus kann man auch lernen. Das ist auch grundsätzlich nicht schlimm. Aber diese systematischen Fehler, die können einen schon ziemlich viel Geld sparen.
Auf jeden Fall.
Ja, schön. Wie erreicht man dich, wenn man Kontakt aufnehmen möchte? Du bist auf bestimmten sozialen Medien unterwegs,
Eigentlich auf
LinkedIn,
allen, aber vor allen Dingen LinkedIn und Instagram, genau.
Instagram. Genau. Sehr schön. Ich danke dir und freue mich, dass du hier nochmal dein schönes neues Buch vorgestellt hast und dass wir ein bisschen plaudern konnten über die Börsenpsychologie, die, glaube ich, insgesamt ein total unterschätzter Faktor ist. Wenn man sich so insgesamt das Thema anschaut und ein viel spannenderer Teil, als man vielleicht so denkt.
Auf jeden Fall. Dir auch vielen lieben Dank.
Super, danke dir.